Der Predigtext für den heutigen Sonntag, den finden Sie im 1. Korintherbrief in Kapitel 13. Paulus schreibt dort: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir wollen miteinander beten. Lebendiger Gott und Vater, es tut uns gut in Jesus Christus, in deine Gegenwart zu treten, deinen Namen zu nennen, dich anzubeten und dich zu ehren. Und das wollen wir auch in diesen Augenblicken tun, wo wir uns miteinander, so verstreut wir sind, doch verbunden wissen in dir, unserem einen Gott, unserem einen Herrn und Haupt, Jesus Christus. Und so danken wir dir für diesen Morgen, danken dir für diesen Sonntag, danken dir für diesen Gottesdienst, danken, dass wir dich anbeten können als den, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat und erhält und auch an diesem Tag sich um das Große und Kleine unseres Lebens kümmert. Wir preisen dich darüber. Wir sind in deiner guten, fürsorgenden Hand. Du kennst unsere Lage, du weißt, wie es uns geht und wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du es bist, der uns helfen kann, der Abhilfe schaffen kann, der auch in unserem Land und weit darüber hinaus zum Guten wieder wirken kann. Darum dürfen wir dich auch an dieser Stelle bitten. Wir bitten dich aber ganz besonders auch dafür, dass wir, die wir an dich glauben, mit ganz großer Freude und Klarheit und Getrostheit unseren Weg gehen dürfen. Und dass andere auf dich aufmerksam werden, auf diesen einzigartigen, unvergleichlichen Gott, der uns in Jesus Christus so sehr liebt. Danke, dass wir heute Morgen hier dein Wort haben und dass dein Wort uns Speise ist, dass dein Wort uns einen guten Weg weist. Und wir bitten dich jetzt für die Auslegung dieser Verse, die wir gehört haben. Wir bitten dich, dass du Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein segnest, das uns weiterzugeben, was dir wichtig ist, dass es gesagt wird, auch an diesem Ort und an dieser Stelle, an diesem Tag. Dein Heiliger Geist ist der, der alles lenkt und bestimmt, und wir preisen dich darüber, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Du bist der, der den Überblick behält, und du bist der, der auch an diesem Tag wirksam in unserer Mitte ist. Das ist dein Tag, du hast ihn gemacht. Du prägst, füllst und bestimmst ihn. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Schwestern und Brüder, Was ist wesentlich? Was ist bleibend? Was hat in unserem Leben Bestand? Diese grundlegende Frage kommt uns im Alltag oft gar nicht mehr vor lauter Ablenkung. Im Lauf unseres Lebens gibt es so viele Herausforderungen, dass wir eigentlich nicht nach dem Ganzen fragen müssen, sondern verleitet sind, immer nach dem nächsten Schritt zu schauen. Die nächste Aufgabe, die nächste Sorge, die nächste konkrete Herausforderung, die sich stellt. Aber manchmal kommen wir dazu, nach dem Wesentlichen, nach dem Eigentlichen, nach dem Lohnenden zu fragen, nach dem, was bleibt. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich dieser Frage anzunähern. Manchmal ist es die Krise, die Erschütterung. Manchmal sind es die Sorgen, wenn Vergänglichkeit oder Verlust uns plötzlich bewusst werden, die uns vom Negativen her die Frage aufdrängen: Was lohnt eigentlich? Was ist eigentlich zentral? Und manchmal, und das ist sicherlich das viel Schönere, ist es die Begegnung mit dem Wesentlichen, mit dem Eigentlichen. Ist es eine Erfahrung, ist es eine Beziehung, eine Begegnung, die uns aufweckt und uns den Alltag in seiner Oberflächlichkeit bewusst macht. In jedem Fall, ob in Sorge und Erschütterung und Angst oder in dem Erleben dessen, was uns aufleben lässt, hoffen lässt, wieder vertrauen lässt, ist es die Liebe, die als das Zentrale erscheint. Wie Paulus sein hohes Lied der Liebe einführt: Ich zeige euch einen überragenden, einen übertreffenden Weg, einen Höhenweg, der über allem liegt. So wie wir beim Wandern in den Bergen es schätzen, nicht irgendeinen schattigen Weg im Tal zu wählen, sondern einen Höhenweg mit Aussicht, der alles überragt. So schreibt Paulus hier von dem einen Weg der Wege, dem Weg der Liebe. Wenn ich gesagt habe, dass wir auf das Wesentliche auf zwei Weisen kommen: Einerseits durch die Erschütterung, durch die Verängstigung und Sorge, den drohenden Verlust, und andererseits durch die Begegnung und die Erfahrung, können wir das gerade an der Liebe als dem höchsten Gut deutlich machen. Nicht jede und jeder von uns würde sofort der Aussage zustimmen: Es gibt einen Gott. Es gibt einen Schöpfer. Denn in unserer Natur, in unserer Geschichte und Erfahrung gelingt es uns immer wieder, den Glauben an Gott in Frage zu stellen und seine Existenz zu bezweifeln. Aber wenn wir die ganz zentrale und wesentliche Eigenschaft Gottes benennen, nämlich die Liebe, dann kann keiner bestreiten, dass Liebe notwendig ist und grundlegend und wesentlich für unser Leben. Es können die nicht bestreiten, die gerade frisch verliebt sind und die Liebe erfahren und leben. Es können die nicht bestreiten, die als Kinder geliebt wurden und durch die Zuwendung ihrer Eltern alles bekommen haben, was sie brauchen, um zentral und erfüllt und voller Kraft zu leben. Aber auch via negationis. Auch diejenigen, die gerade an Einsamkeit leiden, die an Angst leiden, die an Isolation leiden, erkennen plötzlich, wie zentral und wesentlich und wie wichtig die Liebe, die Beziehung und die Begegnung ist. Ob in der Fülle der Erfahrung Ob im Verliebt und begeistert sein oder im Erschrecken über Einsamkeit, Verzicht und die Isolation. Die Liebe ist von einer überragenden Bedeutung. Woran liegt das? Nun, dass wir als Geschöpfe für Gott geschaffen sind, das wollen wir immer wieder verleugnen. Aber an dieser Eigenschaft, an diesem Wesen der Geschöpflichkeit, hängt das, was mit Liebe zu tun hat. Wir sind von Gott zum Wir. Wir sind zur Beziehung geschaffen. Und wir sind nicht ganz und wir sind nicht rund und wir sind nicht heil, wenn wir nicht aus Beziehung, in Beziehung und für Beziehung leben können. Wir sind unabgeschlossen, wenn wir isoliert sind, wenn es keine Zuwendung gibt, die wir erfahren und die wir schenken können. Wir sind Beziehungswesen. Und deshalb kann auch kein Mensch einsam ohne Beziehung leben und sich entfalten. Gott ist die Liebe. Und das bedeutet, dass wir geschaffen sind zur Begegnung mit Gott, zum Bezogensein auf Gott und aufeinander. Nun ist uns dieser Predigtext 1. Korinther 13, nun ist uns dieses hohe Lied der Liebe ja schon lange bekannt. Und wir können uns fragen, in welcher Situation ist denn wohl Paulus auf ein solch schönes Lied gekommen? So wie es formuliert, wird deutlich, dass er immer wieder eigene Begriffe einführt und Anspielungen auf die Situation, sodass er es selber formuliert hat. Paulus selbst ist auf diese Liebe, die Gott in Jesus Christus offenbart hat, gestoßen durch die Begegnung mit Christus selbst. Wir können also sagen, dass Paulus sein Überwältigtsein von Liebe nicht in Einsamkeit, Isolation und Gebrechlichkeit entdeckt hat. Nein, im Gegenteil. Als Paulus das erste Mal Jesus Christus erkannte, das Wesentliche für sein Leben überwältigend erfahren hat, war er gar nicht einsam, nicht überzeugt von dem Angewiesensein auf Gnade. Er war ein junger, erfolgreicher Mann, der sich ganz von sich selbst und seinem Weg her verstand. Er war der festen Überzeugung, dass er bei aller Hilfe und aller Förderung von Gott und den Menschen doch seinen Weg selbst finden kann. Wesentlich war für ihn seine Gerechtigkeit, sein Weg, sein Erfolg, seine Aktivität, seine Selbstentfaltung in bester Absicht, sogar im Namen seines Glaubens und seiner Religion. Er wurde auf das Wesentliche aufmerksam, als ihm die Liebe in Person begegnete. Jesus Christus, den er verfolgt hatte, der begegnete ihm und hat sich ihm gezeigt, in seiner ganzen Herrlichkeit, in seinem Licht, in seiner ganzen Macht, die in der Liebe besteht, in seiner Heiligkeit, die fasziniert durch Langmut, Geduld, Zuwendung, Wertschätzung. Aber da hat er das Lied gar nicht geschrieben, sondern er hat es geschrieben in einer konkreten Situation. Der Situation nämlich der korinthischen Gemeinde. Und wenn wir auf diese Gemeinde schauen, dann merken wir, dass die Notwendigkeit der Besinnung auf das Wesentliche, dass die Dringlichkeit der Konzentration auf die Liebe nicht nur in Hinsicht auf eine ferne, äußere Welt gilt, nicht auf eine gottlose Welt, sondern diese Besinnung tut uns als Gemeinde, als Glaubenden gut. Die Korinther waren Christen. Sie kannten das Evangelium. Sie waren getauft und versammelten sich zu den Gottesdiensten. Aber das wesentlichste Merkmal eines christlichen Glaubens, nämlich die Liebe, war bei ihnen nicht bestimmend. Es gab Parteiungen und Streit. Es gab Selbstdarstellung und Rangelei. Es gab Egoismus und Aufgeblähtsein, Rücksichtslosigkeit und Lieblosigkeit. Und damit wir uns keine falsche Gemeinde vorstellen, die Korinther war eine Gemeinde, die wir als sehr erfolgreich verstehen würden. Denn dort gab es Gemeindeleben, es gab Begabungen, es war etwas los. Ja, es war fast zu viel los, denn es drängten sich so viele auf die Bühne und auf die Kanzel, dass es schon ein Chaos gab im Gottesdienst. Und so fängt Paulus sein Hohelied der Liebe an, indem er sagt, es mag bei euch Erkenntnis geben und Weisheit. Es mag Charismen geben, Gaben geben, Geisteswirkungen, Zungenreden und alles Mögliche. Aber all der Erfolg kann nicht die Liebe ersetzen. Und er geht all das durch, was in dieser Gemeinde ja da ist. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, hat Paulus etwas gegen Zungenrede? Nein, gar nicht. Er kann getrost sagen, ich rede mehr in Zungen als ihr alle, denn Paulus war ein vielfach begabter Mensch. Aber zugleich sagt er, wenn jeder nur zu seiner eigenen Erbauung und Selbstdarstellung sich in der Gemeinde entfaltet, dann seid ihr nichts anderes als ein Gong und eine Schelle. Und so schön ein Klavier und eine Gitarre eine Melodie entfalten kann, so wenig kann ein Gong und eine Schelle eine ganze Melodie entfalten. Es mag sogar sein, Paulus spielt hier auf Kult an, indem der Gong oder die Schelle die Ekstase einleiten soll. Es ist, wie sagen wir so schön im Deutschen, eintönig, das, was ihr tut. Paulus ist nicht gegen Erbauung, er ist nicht gegen Begeisterung. Aber er ist gegen Selbstgefälligkeit. Wenn doch das dem anderen nicht nutzt, wenn du den anderen in den Schatten stellst mit deiner Prahlerei, wenn du mit deinen Charismen andere erdrückst, dann ist es nichts Nütze. Du bist wie eine eintönige Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, hat Paulus etwas gegen das Predigen? Nein, überhaupt nicht. Prophetisch reden heißt bei den ersten Christen nicht etwa Weissagungen von sich zu geben, sondern die prophetische Rede steht für die Verkündigung, also das, was wir gerade praktizieren, wo wir heute predigen. Und so waren für Paulus, wie es in 1. Korinther 12 gesagt hat, die drei Gaben besonders wichtig, nämlich das apostolische Verkündigen, das missionarische Verkündigen, das Glaubenweckende. Zweitens das prophetische, das ist die Predigt, das Aufbauen, das Fördern. Und drittens die Lehre, das ist das, was ich an der Uni tue, wenn ich lehre oder hier tue, wenn ich Wochenenden zur Bibelkenntnis habe, also missionieren, predigen und dann lehren. Das sind die drei wichtigsten Gaben, die Paulus hervorhebt. Und dennoch sagt Paulus, selbst wenn ich evangelisiere, wenn ich predige und wenn ich theologisch genau richtig lehre, alles wunderbar, und ich tue es nicht in der Liebe, dann wäre ich nichts. Ist das nicht überraschend? Wir sind doch bei unserem Tun vor allen Dingen immer auf den Vorgang konzentriert. Und wir haben den Eindruck, wenn du nur das Richtige tust, dann ist es schon gut. Aber man kann das Richtige tun und dennoch nicht das tun, was das Gegenüber will und was derjenige will, dem wir es tun. Wenn ein Student einer Studentin eine Liebeserklärung macht oder wenn es hier im Haus dazu kommt, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter ein Auge aufeinander haben und der eine macht der anderen, die andere dem einen einen Liebesantrag, eine Erklärung der Liebe. Wäre es dann befriedigend für denjenigen, der seine Liebe erklärt, wenn das Gegenüber sagt, ich habe das zur Kenntnis genommen, deine Liebeserklärung, und ich bin gerne bereit, der LAHÖ jedes Jahr eine gewisse Summe zu spenden und an einem Geburtstag ein Fürbittgebet für dich zu sprechen. Aber ansonsten will ich nichts mit dir zu tun haben. Nein, natürlich nicht. Warum? Nun, wenn einer seine Liebe erklärt, dann kann ihn nur eins befriedigen, weder Schokolade noch Rosen, sondern befriedigen kann ihn nur die Antwort der Liebe. Wenn Gott uns liebt, wie es in Jesus Christus uns offenbart hat, dann will er nicht vor allem unsere Aktivität, er will nicht unsere Zeit, er will nicht unser Geld, er will uns selbst. Das zu erkennen, ist so wesentlich. Denn wie oft tun wir etwas in religiöser Pflicht, in frommer Pflicht, und wir meinen, Gott erwartet Tätigkeiten von uns, als könnten wir mit dem, was wir tun oder spenden, damit seine Liebe befriedigen. Für die Liebe gibt es keinen Ersatz. Nichts kann an die Stelle der Liebe treten. Und für einen liebenden Vater, den wir in Gott haben, gibt es keine angemessene Antwort als die, dass wir uns lieben lassen. Aber auch innerhalb unserer Gemeinde ist es so und über unsere Gemeinden hinaus. Wir können ja alles Mögliche unternehmen. Und Paulus setzt in der dritten Stufe noch eins drauf. Und er sagt, wenn ich all meine Habe den Armen gäbe, wenn ich all mein Vermögen, sagt er wörtlich, verfüttere, wenn ich mein Vermögen verfüttere, was wäre es nütz? Spenden können für andere die Zuwendung und die Wertschätzung nicht ersetzen. Wir können uns als Gemeinde, wir können uns als Staat durch Wohltaten spenden, nicht aus der Verantwortung der Beziehung stehlen. Das, was Menschen auch in dieser konkreten Situation, in der wir gerade stehen, am meisten brauchen, ist Zuwendung und Zuneigung. Paulus spitzt es noch mehr zu. Und er sagt, wenn ich nicht nur mein ganzes Vermögen investiere für meinen Glauben, sondern wenn ich sogar bereit wäre, für meine Überzeugung, für meinen Glauben mein Leben zu geben. Wenn ich mich verbrennen ließe. Eine Formulierung, die schwierig ist, weil wir im griechischen Grundtext hier Varianten haben. Was heißt das, dieses wir werden verbrannt? Nun, wenn ich mich dahin gebe, um mich zu rühmen, wäre ein Verständnis. Aber wahrscheinlich hat Paulus wirklich gesagt, um mich brennen zu lassen. Eine zweite Möglichkeit ist das Verständnis, das wir haben, wie es im ersten Clemensbrief, einem frühchristlichen Brief, Kapitel 55,2 belegt ist. Christen waren bereit, ihr Leben für andere einzusetzen, ihr Leben zu geben und sich ein Sklavenmahl aufbrennen zu lassen. Aber das, was wir vielleicht bisher schon gedacht haben, ist in der Tat das Wahrscheinlichste. Paulus sagt, selbst wenn ich bereit wäre, für meinen Glauben ins Feuer zu gehen. Und so haben wir es schon im Alten Testament in Daniel 3,19 folgende, dass drei Männer bereit sind, für ihren Glauben ins Feuer zu gehen, also mit ihrem Leben einzutreten für ihre Überzeugung. Und Paulus sagt, selbst wenn ich das täte und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütz. Ja, aber kann das denn sein? Einer gibt sein ganzes Vermögen, einer gibt sogar sein Leben. Nein, das Motiv muss auch bei Spenden nicht immer Liebe sein. Es kann auch Selbstdarstellung sein. Und selbst wenn ich mich hingebe, wenn ich meinen Beruf verlasse und einen sozialen Beruf um meines Glaubens willen wähle, einen geistlichen Beruf um meines Glaubens willen wähle, und es ist nicht aus der Liebe heraus motiviert, aus der Überzeugung der Liebe Gottes und aus Liebe zu den Menschen, zu denen ich gesandt bin, sondern es ist nur eine Form der Selbstbestätigung, dass ich mich besser fühle, besser vor mir selbst dastehe, so wäre es mir nichts nütze, es wäre Schall und Rauch. Drastischer kann man doch die Bedeutung der Liebe gar nicht zur Geltung bringen und entfalten. Herausragender kann man die Liebe gar nicht beschreiben. Und so beginnt Paulus in 1. Korinther 13,4 folgende, die Liebe nun in ihren Charaktereigenschaften deutlich zu machen. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Ist Liebe naiv, dass sie alles glaubt, dass sie alles hofft? Nein. Die Liebe weiß um die Abgründe, um die Gefährdungen. Sie weiß um das Versagen. Ja, sie ist ja gerade leidenschaftlich, weil sie darum weiß, wie sehr jeder und jede von uns Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung braucht. Aber was hier gemeint ist mit sie glaubt alles und sie hofft alles, die Liebe lässt immer dem anderen die Tür offen. Und wie schwer ist das? Es gibt Menschen, die haben das, was ich von ihnen denke, so oft schon negativ bestätigt, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, bei der nächsten Begegnung auch nur die Möglichkeit noch offen zu lassen, dass sie sich anders verhalten. Denn wie oft habe ich schon gesagt, okay, ich gehe eine weitere Meile mit ihm, ich verzeihe ihm noch einmal und wumms, kriegt man wieder eins auf die Nase und es zeigt sich, er ist derselbe Egoist, der es schon immer war. Die Liebe kennt keine hoffnungslosen Fälle. Sie ist langmütig, freundlich, sie erträgt alles und sie duldet alles. Das ist nun freilich ein Ideal von Liebe, das wir hier in den Versen 4 bis 7 haben, das uns schier erschlägt. Sagen wir mal so, passiv, also wenn es um uns geht, lassen wir uns dieses gerne zusprechen. Also, wenn unsere Familie sich an diesem Liebesbegriff orientiert und mit uns langmütig und freundlich ist, alles erträgt, alles duldet und immer wieder neu die Hoffnung in uns setzt, dann mag uns dieses Ideal von Liebe ja noch gefallen. Aber wenn wir anfangen sollen, das nun selbst zu verwirklichen, kann das überhaupt ein Mensch? Ist uns aufgefallen, wer das Subjekt dieser Beschreibung hier ist? Es ist kein Mensch. Es ist nicht einmal der Apostel Paulus, der sagt, seit Damaskus bin ich langmütig und freundlich, ich eifere nicht, ich treibe nicht Mutwillen, ich blähe mich nicht auf. Obwohl ich den Apostel schon bewundere, wie er mit seinen streitsüchtigen und undankbaren Gemeinden immer wieder in Agape, in Liebe umgeht und verfährt. Aber er redet hier von der Liebe, absolut der Liebe. Wessen Liebe? Nun, der Maßstab für diese Liebe ist nicht meine Erfahrung. Wir sollen nicht mit anderen so umgehen, wie sie mit uns umgegangen sind. Der Maßstab für diese Liebe ist Gott selbst. Und dass Gott nicht nur liebt und auch hasst, dass er nicht nur geduldig ist, aber auch zornig einfach toben kann, dass er nicht nur erwählt und willkürlich verwirft, sondern dass er Liebe ist in Person, das wissen wir eindeutig und ganz klar durch Jesus Christus, seinen Sohn, der in diese Welt kam und hat diese Liebe von seinem Vater verkündigt. Er hat sie gelebt. Ja, er hat sie gelitten. Er hat all seine Gaben gelebt, aber nicht ohne Liebe, sondern mit Liebe. Er hat verkündigt, Geheimnisse und Erkenntnis weitergegeben. Er hat ein Vertrauen bewiesen und gelebt, das Berge versetzt hat. Ja, er hat nicht nur sein Vermögen, sondern den himmlischen Reichtum zurückgelassen und hat sich dahin gegeben. Er hat sich kreuzigen lassen aus Liebe für uns. Und das alles aus Liebe, nicht anstelle von Liebe. Und so bekommt in dieser Woche der Passion dieser Text einen ganz spezifischen Sinn, wenn wir für die Liebe die Person Jesus Christus einsetzen. Von ihm kann man es als Person sagen, dass er langmütig ist und freundlich, dass er alles erträgt, dass er alles vertraut und glaubt, dass er alles hofft und dass er alles duldet. Eine so vollkommene Liebe, wie wir sie zwar alle brauchen, aber nur so schwer leben wollen, hat nur Jesus Christus vollkommen geliebt. Er hat am Anfang der Abschiedssituation mit den Jüngern nach Johannes 13 im Wissen um seinen Weg, im Wissen um die Notwendigkeit, sogar noch sein Leben zu lassen, in die absolute Isolation zu gehen, ja in das Sterben zu gehen. Er hat seine Jünger und Jüngerinnen geliebt bis zum Ende, bis zur Vollendung. Er hat sich als der Freund erwiesen, der für seine Freunde sogar bereit ist, sein Leben zu lassen. Er ist die Verkörperung der Liebe. Die Liebe höret nimmer auf. Aber nun haben wir eine seltsame Spannung. Einerseits das hohe Lied der Liebe, dieser überschwängliche Weg, die Wesentlichkeit der Liebe. Und dann doch die Erinnerung an die Woche, in der wir stehen, der Passion. Die Liebe mag ja alles ertragen, aber hört sie wirklich nicht auf? Wird sie nicht von Krankheit und Sterblichkeit erdrückt? Wird sie nicht vom Hass widerlegt? Ist das Kreuz Jesu nicht letztlich ein Beweis dafür, dass Liebe wohl ein Ideal ist, aber in dieser Welt nicht siegen kann? Selbst Christen machen immer wieder den Fehler, dass sie die Passionswoche und Karfreitag so feiern, als wüssten sie den Ausgang nicht. Das Kreuz Jesu ist Symbol der Liebe Jesu Christi. Aber ohne den Tag der Auferstehung, ohne die Liebe des Vaters, die Treue des Vaters zu seinem Sohn, wäre Karfreitag ein einsames Symbol der Liebe. Nein, wir feiern Karfreitag im Wissen um Ostern. Wir gedenken der eigenen Vergänglichkeit im Wissen um die Ewigkeit, in der Gewissheit der Ewigkeit. Wir schauen auf Karfreitag nicht von vorne aus dem irdischen Leben, aus der Sterblichkeit in die Verzweiflung. Wir müssen nicht, wie die ersten Jüngerinnen und Jünger, unsere Tränen vergießen über das Scheitern Jesu. Wir müssen auch nicht, wie Maria Magdalena, am leeren Grab um den gestorbenen Jesus weinen. Nein, die Tränen sollten wir uns aufheben für die Tränen der Freude, für die Tränen der Zuversicht, des Überwältigtseins und der Dankbarkeit. Die Liebe höret nimmer auf. Die Liebe mag verschwenderisch sein, aber sie ist niemals vergeudet. Was wir aus Liebe tun, geht niemals verloren. Dafür steht das Kreuz Jesu Christi. Eine unbestechliche, hingebungsvolle Liebe, die nicht nach dem eigenen Vorteil fragt, nicht nach dem Lohn fragt, nicht nach der Dankbarkeit fragt. Und die Liebe des Vaters, die den Sohn, den Geliebten, niemals endgültig verlassen und verraten würde, die treu zu ihm steht. Ostern ist der Beleg für den Sieg der Liebe. So sehr hat Christus uns geliebt, dass er alles für uns gab. Wer von Ostern her auf das Kreuz schaut, der muss nicht von der Vergänglichkeit her ins Fragen kommen. Der kommt von der Ewigkeit her ins Antworten. Wir können im Wissen um die Vergänglichkeit schon hier und jetzt leben, erfüllt leben und in der Gewissheit der Ewigkeit auch unsere Sterblichkeit nicht mehr verdrängen, sondern erkennen und zugeben. Wer so aus der Ewigkeit schon in der Gegenwart lebt, der lernt es loszulassen, was er ohnehin nicht halten kann, um zu gewinnen, was er niemals mehr verlieren kann. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Kann das denn sein, dass in der Tat sogar das Predigen aufhört? Kann das sein, dass das Wissen als Stückwerk einmal hinfällt? Wie viel haben wir in unsere theologische Ausbildung investiert und in all die anderen Berufe? Wie viele Bücher haben wir gelesen, um Wissen zu bekommen? Aber das alles ist nicht mehr notwendig. Im Himmel brauchen wir keine mittelbare Erkenntnis mehr. Hier brauchen wir sie noch. Hier erkennen wir das Wesentliche durch die Verkündigung des Evangeliums. Hier erkennen wir das Wesentliche durch die menschliche Reflexion der Liebe. Und hier hat es auch seinen Ort, dass wir lernen und studieren, dass wir unsere Gaben einbringen, üben und entfalten. Und es ist interessant, für die Menschen außerhalb unserer Gemeinden, außerhalb der Predigten, außerhalb der Bibellektüre, für diese Menschen gibt es ja nur das stückweise Erkennen im Spiegel der Menschen. Das heißt, wie haben wir selbst die Aufmerksamkeit gewonnen? Ich persönlich nicht, indem ich die Bibel las. Ich habe Menschen kennengelernt, in deren Angesicht ich etwas widerspiegeln sah, was mir neu war, was mich faszinierte. Ich habe die Wertschätzung von Menschen kennengelernt. Ich habe Predigten gehört, die mich faszinierten. Also dieses Stückwerk hat seinen Ort und seine Zeit. Aber all das wird einmal überflüssig sein, wenn wir Gott von Angesicht sehen. Gott als den Heiligen, den Herrlichen und den Liebenden. Und nun ist das Faszinierende, wir haben gesagt, wir können schon jetzt im Angesicht der Ewigkeit leben. Die Gewissheit kommt uns durch Verkündigung, Nächstenliebe, Gemeinschaft, Beziehung. Das alles reflektiert uns die Herrlichkeit Gottes. Aber das, was eine Ewigkeit lang uns fasziniert, ist, Gott als die Liebe selbst zu sehen. Wer Gott sieht, ist in seinem Wesen verändert. Wer die Ewigkeit ahnt, wer die Liebe einmal erfahren hat, der möchte nicht zurückfallen in ein altes, unwesentliches Leben. Der fragt in der Krise wie im Erfolg, in der Anfechtung so wie im Glück des Lebens nach dem, was bleibt, was nicht mehr vergeht. Und Paulus rundet es ab und sagt, als ich ein Kind war, da hatte ich kindliche Interessen. Und daran können wir uns gut erinnern. Was wollte ich als Kind nicht alles für Berufe haben? Zuerst war es der Forstmeister, der mich faszinierte. Dann wollte ich Dirigent werden. Dann doch wieder der Arzt wie der Großvater. Es war ein langer Weg, bis ich dann als Erwachsener den Beruf hatte. Was hatten wir für Interessen und für Spielzeug? Und wie haben wir unser Spielzeug im Sandkasten gegen Geschwister und Freunde verteidigt? Alles lag uns dran. Als wir erwachsen wurden, gab es bei den Eltern eine Zeit lang noch den Schrank mit den Spielsachen. Und wenn wir reinschauten, schüttelten wir über uns selbst den Kopf und haben die Puppen und die Spielsachen angeguckt und haben gesagt, wie konnte ich so naiv sein, das mal faszinierend zu finden, dafür eine Schlägerei anzufangen. Heute gibt man es zum Sperrmüll oder man lässt es eben bei den Eltern, die sollen es aufheben für die Enkel. So werden wir einmal, wenn wir im Himmel sind, zurückschauen auf unser Leben. Und dann gibt es Gold, Silber, Edelsteine und Wertvolles. Was wird das sein? Es werden all die Augenblicke sein, in denen wir gerichtet auf die Ewigkeit gelebt haben. Es werden die Augenblicke sein, wo es uns ganz und gar um die Liebe ging, wo wir Liebe teilten, erfuhren und anderen schenkten. Und so vieles andere fällt dahin. Aber wir müssen nicht erst darauf warten, dass wir im Himmel sind, um wesentlich zu werden. Wir können durch das Evangelium positiv, in der christlichen Gemeinschaft positiv, in der Erfahrung von Beziehung positiv. Aber auch, wenn wir isoliert sind, wenn wir Angst und Sorge haben, via Negationis, aus dem Entbehren heraus, uns darauf besinnen. Was soll uns in Zukunft wesentlich sein? So vieles tritt zurück. Alle Selbstsucht, alle Streitsucht, alle Selbstdarstellung, aller Egoismus, sie sind schal. Das, was bleibt, ist die Beziehung. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Alle anderen Gaben werden aufgehoben sein im Himmel. Diese aber bleiben. Der Glaube bleibt. Moment, sagt nicht Paulus in 2. Korinther 5, Vers 7, dass wir jetzt noch nicht im Schauen leben, sondern jetzt noch im Glauben leben? Ist der Glaube nicht das, was wir hier haben, solange wir nicht sehen? Gewiss, der Glaube hat ein Moment, das sich im Himmel erübrigen wird. Der Glaube kann nämlich von einer Überzeugung leben, die er noch nicht mit den Augen sieht. Der Glaube kann schon jetzt aus der Realität des Himmels leben, obwohl er sie nicht erfährt. Dieser Aspekt des noch nicht und schon jetzt, der wird aufgehoben sein. Aber zentral ist am Glaube etwas anderes. Glaube ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen zu Gott ist natürlich im Himmel nicht aufgehoben, und es wird auch untereinander in der menschlichen Gemeinschaft bestimmend bleiben. In Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen wir über uns selbst hinaus. In Glaube, Hoffnung und Liebe sind wir nicht mehr verfangen in uns selbst. Warum? Nun, weil der Glaube sich nicht auf seine momentane Situation beschränkt, sich nicht nur von den Gefühlen der Gegenwart, den Schmerzen der Gegenwart her versteht. Der Glaube lebt ganz im Hier und Jetzt, aber er bezieht die Kraft schon aus dem Jenseits, der himmlischen Welt. So auch die Hoffnung. Die Hoffnung geht in der Gegenwart nicht auf, sie verliert sich nicht an die Gegenwart. Hoffnung und Vorfreude bestimmen unsere Gegenwart. Aber wer hofft, lebt von dem Kommenden her. Und die Liebe ist auch die schönste Form, dass man über sich selbst hinauswächst. Denn sie bleibt nicht bei sich selber stehen. Sie fragt nicht nach eigener Not und eigenem Bedürfnis, sondern sie konzentriert sich ganz auf das Du. Was ist wesentlich? Dass wir uns nicht an uns selbst verlieren, dass wir über uns hinaus wachsen und dass wir eingebettet und geborgen sind in den uns tragenden Beziehungen, der Beziehung zu Gott, die in seinem Sohn Jesus Christus in dieser Passion so unabweislich offenbart wurde. Eine Liebe, die alles duldet, um den anderen zu retten. Das ist das, was uns trägt. Ein Glaube, ein Vertrauen, das nicht sich verliert an die momentane Angst. Und eine Hoffnung, die um die Zukunft weiß, auch wenn sie sich an die Gegenwart verlieren will. Glaube, Hoffnung und Liebe, die bleiben. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir mit unserer Angst, mit unserer Sorge. Wir rufen zu dir aus unserer Not, der Gefährdung, des Leides und der Krankheit. Wir rufen zu dir aus der Sorge um das Morgen, für uns selbst, unsere Gemeinde, das Land, ja für die ganze Welt. Und in unserer Irritation und Sorge schauen wir auf dich. Wir bekommen keine leichten Antworten auf all unsere offenen Fragen. Aber du verkörperst die zentrale, die wesentliche Antwort für uns, dass es einen Gott gibt, einen gütigen Schöpfer, der über allem steht, der vor der Geschichte war und der über das Ende der Geschichte hinaus existieren wird. Und dass dieser Gott uns liebt, wie du selbst gelehrt hast, wie du es gelebt hast und wie du es bezeugt hast, bis hinein in die Notwendigkeit deines Sterbens für uns. Wir kommen zu dir und wir bringen dir unsere eigene Not. Und wir denken an die Menschen, um die wir uns besonders und persönlich Gedanken machen. Und wir legen dir dieses Land hin und diese Welt in ihrer Krise. Und wir bitten dich so sehr, Herr, du bist der Herr der Geschichte. Du bist der Gott der Liebe. Du bist der Gott, der sich offenbart hat in der Hingebung seines eigenen Lebens im Sohn. Erbarme dich, unser. Erbarme dich dieser Welt. Und lass uns erkennen, was wesentlich ist. Wieder persönlich und als Gemeinde. Aber das bitten wir auch für dieses Land und diese Welt, dass wir umkehren und dass wir wegkommen von aller Oberflächlichkeit zu dem, was bleibt und wesentlich ist. Wir bitten dich, dass du selbst in dieser Krise wirkst, wirkst auch durch uns, die wir doch diese Hoffnung kennen und den Glauben und die Liebe erfahren haben. Herr, wir kommen meistens im Gebet zu dir mit unseren eigenen Sorgen. Aber vielleicht willst du uns auch gebrauchen, um diese Liebe, die du selbst verkörpert hast in deinem Sohn, durch uns in diese Welt hinein zu bezeugen und zu leben. Wir können nicht lieben. Wir können nur Liebe empfangen und reflektieren. Und so bitten wir dich, Jesus Christus, als den für uns Gekreuzigten, aber eben auch Auferstandenen, dass du mit uns in die kommende Woche gehst, in den kommenden Monat und lässt uns Spiegel, Echo deiner Liebe sein. Durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, aber vor allem durch das, was wir sind, erfüllt von deiner Liebe. Und alles, was uns sonst bewegt, fassen wir, lieber himmlischer Vater, in den Worten zusammen, die dein Sohn uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.